Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen auf meinsportpodcast.de zu Folge 134 des MLS-Podcasts. Mit dabei sind wieder Arne.
Schönen guten Tag.
Und Daniel.
Hi.
Ja, in der MLS brennt der Baum, würde ich mal sagen. Es ist einiges los. Es brennt nicht nur der Baum, es brennen sogar die Tornetze. Der Torwart. Der Spieltag war wieder sehr torreich. Aber dazu kommen wir später. Davor gibt's noch unen wöchentlichen Spieler. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr drauf kommt. Ich denke, das wird ein bisschen einfacher sein heute. Aber ich wollte Daniel jetzt keinen Portland-Spieler antun. Von dem her.
Schade.
So. Ja, also zum Spieler an sich, er fing seine Karriere bei den FD Knights an und wechselte dann sehr früh zu den Boston Eagles, bevor es ins Ausland geht. Der gesuchte Spieler hat auch schon sage und schreibe ordentliche 171 MLS-Spiele auf dem Buckel, bei 20 Toren, 14 Vorlagen, ist aber jetzt nicht der Goalgetter. Schlechthin, er ist eher ein offensiven Mittelfeldspieler beziehungsweise im zentralen Mittelfeld zuständig. Hat auch schon 66 Länderspiele für sein Land gespielt und 2 Tore dabei gemacht. Ist dann ins Ausland nach Schweden gewechselt, nach Schottland, auch nach Frankreich, damals in die erste Liga, und dann 2016 ging es dann zurück in seine Heimat. In die MLS, und zu diesem Verein, oder bei diesem Verein spielt er jetzt heute noch, also ein treuer Vereinsspieler. Er setzt sich auch sehr stark über gesellschaftliche Themen ein. Ich würde ihn so ähnlich schätzen wie Sascha Kiesten, den wir ja letzte Woche schon angesprochen haben, nur dass es vielleicht nicht so ganz öffentlich macht. Aber er hatte auch schon die eine oder andere öffentliche Aktion in der MLS. Eins seiner Hauptthemen, jetzt werdet ihr vielleicht drauf kommen, sind die Waffengesetze in den USA. Vor allem jetzt auch wieder, da er in, ich glaube, welcher Bundesstaat war das, Washington oder so, oder halt Washington DC, ist er jetzt das auch gelockert worden zum Beispiel. Da hat er sich dann auch wieder sehr drüber aufgeregt und seine Meinung kundgetan. Habt ihr schon eine Ahnung, wer es sein könnte?
Nee, meine Vermutung war eher so im Raum Boston angesiedelt. Aber das passt dann jetzt nicht mehr, weil mir da auf Anhieb gerade kein Spieler einfällt, der sich da so engagiert.
Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich meine, ich habe den Namen letzte Woche getroppt, als ich das erwähnt habe, aber ich kann nicht mehr sagen, wer es war tatsächlich.
Okay. Er ist jetzt auch halb Kolumbianer und halb Amerikaner eben. Und sein Verein ist tatsächlich in der Eastern Conference, wo er spielt. Und es ist ein gut erfolgreicher Verein. Nur so als kleiner Nebentipp. Und jetzt kommt noch ein ganz heißer Tipp. Um diesen Verein werden wir heute noch ausführlicher, oder vielleicht nicht ausführlicher sprechen, aber wir werden ihn noch erwähnen.
Ist es Bedoya? Aber der ist kein Kolumbianer.
Braucht ihr noch einen Tipp oder wollt ihr eure Gäste schon abgeben?
Ich dachte es aber auch, auf Reife ist es ein Spieler von Philly, aber die haben halt leider ein paar viele Spieler.
Naja, ich bin mal nicht so fies heute. Ich bin gut gelaunt, es war ein schöner Spieltag und ich gebe Anne den Punkt.
Es ist Bedoya oder was?
Ja, genau.
Ah.
Ja, Bedoya war's.
Ja.
Er ist tatsächlich halb Kolumbianer.
Okay, krass. Ich habe ihn immer nur als Amerikaner auf dem Schirm gehabt.
Na gut, bei 66 Länderspielen für die USA kann man schon mal als Amerikaner durchgehen.
Wir akzeptieren, dass er Amerikaner ist.
Wie viel Tore hat er in der MLS geschossen bislang?
20 Tore.
Ist der Spieltag schon mit inbegriffen oder nicht?
ich glaube, der ist schon mit dabei normalerweise. Wenn die App aktuell ist, aber. Aber gut.
Ja, war ein guter Spieler, gutes Quiz, wie immer.
Genau, zu Philadelphia werden wir tatsächlich später noch kommen. Da gab es noch interessante Aussagen, worüber wir aber auch schon letzte Woche sehr eindeutig drüber gesprochen haben. Aber wir müssen leider nochmal auf dieses Thema ansprechen. Aber ich hätte gesagt, dass wir dann erstmal. Ach, wobei, komm, wir bleiben bei Philadelphia. Wenn wir schon da sind, bleiben wir. Das ist doch der perfekte Übergang. Den hätte ich vielleicht besser ausschmücken können, egal. So. Ja, Philadelphia gegen DC United. Boah, okay, das ist perfekt. Also, Philadelphia, DC United, wer von euch hat das Spiel gesehen?
Die besten Highlights dann, habe ich gesehen.
Also quasi nur die Tore.
Die torreichen Highlights.
Naja, also die Highlights haben so circa 90 Minuten gedauert, weil es waren ja quasi nur Tore.
Erstmal, ja. Daniel hat sich in der letzten Folge, oder war es in der vorletzten Folge, keine 7-0s gewünscht. Tja, die MLS setzt seine Wünsche nicht in der Tat um.
Ja, das ist traurig. Ich meine, ich erwähne es noch, dass es, ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe, aber auf alle Fälle habe ich mir keine 7-0s gewünscht, weil die ja dann doch viel zu eindeutig sind.
Tja.
Und dann denkt sich so Philadelphia, hold my beer.
Hold my Ted Uncle.
Er hat den Ankel und dann abgegangen.
Die haben ja die 7-mal im heimischen Stadion ein bisschen zerbombt. Ich glaube, zur Halbzeit stand schon 5-0. Carranza mit 3 Toren, Bedoya eben auch mit einem, Michael Ure mit einem Tor. Ne, Bedoya auch 2 Tore sogar, sehe ich gerade. Also, ja, die 3 Spieler, die haben ein bisschen diese United getrotzt. Ich glaube, Carranza hat sogar noch einen Handelfmeter verschossen, lese ich gerade, beziehungsweise der DC-Keeper hat ihn gehalten.
Genau, der war gehalten.
Also ja, hätte durchaus höher ausgehen können. Was mit DC los war, ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch die Highlights gesehen. Klar, man sieht da jetzt nicht das ganze Spiel, aber die Verteidigung sah schon teilweise grauenvoll aus. Die haben, glaube ich, auch mit Dreierkette gespielt und DC United halt mit Doppelstürmen und das hat halt echt den Rest gegeben, glaube ich. Einfach, und da war DC total überfordert. Aber was kann man denn auch als Interimscoach und als Vereinsführung auf so eine große Pleite machen? Wie reagiert man darauf?
Indem du dein ehemaliges Stadion abfackelst?
Das hat man schon davor gemacht.
Ja, das war der Fehler.
Das war die Empörung. Aber immerhin hatten sie ein altes Stadion. Oder überhaupt ein Stadion.
Ja, andere Vereine können nur davon träumen. Nee, man holt sich einen neuen Trainer. Oder man wird sich einen holen, höchstwahrscheinlich. Denn laut neuesten Gerüchten soll ein ehemaliger DP zurückkommen. Und diesmal aber nicht als Spieler, sondern auf die Trainerbank, nämlich Wayne Rooney. Was haltet ihr davon?
Abstand. Nein, ich meine, ich weiß nicht, ob es so schlau ist, einen ehemaligen DP als Trainer zu holen. Wayne Rooney hat ein sehr gutes Standing, auch bei DC, und ihn jetzt als Trainer zu holen, er kann eigentlich nicht gewinnen, in meinen Augen. Also klar, er wird seine Spiele gewinnen und auch seinen Stil oder seine Handschrift wird man merken, aber so aktiv kann ich mir nicht vorstellen, dass das so das Wahre ist.
Er soll auf alle Fälle der bestbezahlteste DC-Trainer der Geschichte werden. Und ich glaube, der soll auch schon um einiges mehr verdienen als die ganzen Vorgänger. Also das ist schon mal ein relativ krasser Schritt.
Ich habe was von einer Million gelesen.
Genau, ja, ich war mir auch nicht mehr sicher, aber so um die 1 Million rum. Also es ist schon sehr viel Geld. Er hat ja auch ein bisschen Trainererfahrung sammeln können von 2020 bis 2021, also ja, fast 2 Jahre war er bei Derby County Trainer in der 2. englischen Liga, ist aber mit dem Verein halt abgestiegen, weil sie Transfersperre hatten und er durfte halt keine Spieler verpflichten, aber die Top-Spieler sind, glaube ich, gegangen und der konnte nur auf die Jugend zurückgreifen und die sind dann auch noch mit Minuspunkten in die Saison gestartet und so. Aber er ist dem Verein treu geblieben, hat gesagt, er bringt die Saison zu Ende, auch wenn er nichts auf dem Transfermarkt machen kann und so und mit den Spielern eingeschränkt ist und hat die Saison noch relativ gut zu Ende gebracht, beziehungsweise man hat ordentlich gepunktet, aber durch den Minusrückstand hat es halt auch nichts gebracht. Also von dem her, ja, vielleicht so ganz so schlecht würde ich gar nicht einschätzen. Oder beziehungsweise er hat halt schon mal Trainererfahrung, also ist jetzt kein Grünschnabel auf der Trainerbank. Und ich finde so auch die Karriere mal unter richtigen Bedingungen mit Transfers und alles in der MLS zu beginnen, ist jetzt kein großer Fehler. Ich finde das so, im Gegenteil vielleicht sogar ganz gut. Klar, es kann schief gehen oder auch nicht. Wie bei Thierry Henry Montreal hat es ja gar nicht funktioniert zum Beispiel. War ja auch ein ehemaliger DP in der MLS. Aber halt jetzt nicht bei Montreal. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, was er schafft. Zumindest hat es Daniel ja schon erwähnt, hat ein gutes Standing. Mal schauen, ob er sein Geld wert ist. Das dürfte echt spannend sein. Und ja, Gerüchte gibt es dann auch schon natürlich wieder für neue Spieler. Unter anderem DC United ist auch dabei. Dieser Spieler hat aber Angebote von 5 bis 6 Clubs, heißt es aus mehreren Geschichten. Einer davon ist DC, nämlich Luis Suarez, ehemaliger Barca-Stürmer. Mittlerweile auch schon 35. Naja, muss nicht sein.
Ja, da kann ich ja, oder können wir ja nochmal jetzt auf das Interview oder auf die Aussagen, die der Sportdirektor von Philadelphia veröffentlicht oder getroppt hat. Wir haben das ja im Vorfeld ja besprochen oder uns auch darüber ein bisschen unterhalten, dass die ganzen Spieler, die jetzt kommen, das sind ja wirklich Weltstars, sag ich wie es ist. Sei es ein Chiellini, sei es ein Bale oder meinetwegen jetzt auch ein Suarez. Heißt, die haben nicht nur von Apfel und ein Ei gespielt, nein, die waren mit die bestbezahltesten Spieler der Welt. Wir reden hier über ein 8-stelliges Gehalt, also Gehalt im 8-stelligen Bereich. Und wenn man überlegt, dass die Spieler ja jetzt für stellenweise irgendein lächerliches TAM kommen.
Ich glaube 1,6 Millionen Euro Ding ist ja, glaube ich, Salary Cap Obergrenze. Und wenn sie mit TAM kommen, dann dürfen sie ja nicht mehr wie 1,6 verdienen.
Ja, eben. Von daher ist es halt schon komisch, dass ein Verein 2 so Spieler halten kann. Also es ist sehr, sehr komisch, das Ganze, in meinen Augen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler so wie Bale oder wie es heißt, beim Chiellini vielleicht noch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler wie Bale für so wenig Geld spielen wird. Da hätte er nämlich auch gut und gerne noch in Europa bleiben können, weil er da definitiv mehr verdient hätte.
Es ist halt jetzt so die ganze Frage. Ich finde es auch sehr komisch, vor allem, dass man gleich 2 solche Spieler gönnt. Andererseits, gut, man weiß halt nicht. Chiellini ist 37, Bell 32, so. Und die haben, wie du sagtest, die waren absolute Top-Verdiener und haben das beste Gehalt verdient zu ihrer Prime. Dass sie jetzt sagen, ja, scheiß auf das Geld. Wir leben jetzt noch ein bisschen in L.A., haben eine geile Stadt und verzichten ein bisschen auf Kohle und haben nur Spaß beim Fußballspielen oder so. Wer weiß, aber es ist schon sehr strange alles. War, glaube ich, bei Miami und Matuidi damals auch. Der kam auch mit TAM und Salary Cup. Und dann kam ja irgendwie so ein Skandal raus, dass durch Werbeeinnahmen und Pipapo hat er ja noch mehr Geld verdient, wie er eigentlich durfte. Und dann musste Miami ihn zum DP aufstufen. Und musste dann, glaube ich, einen DP sogar verkaufen. Beziehungsweise der musste dann, weil keine Transferphase ist, eine halbe Saison in der 2. Mannschaft spielen, die damals in der USL League One war. Und damit sie Matuidi halt spielberechtigt anmelden konnten als DP oder so. Also mal gucken, ob da LAFC da auch ähnliches Risiko eingeht. Weil es ist suspekt. keine Ahnung, Insigne bei Toronto zum Beispiel kam ja als DP, also er darf mehr verdienen. Aber auch da finde ich es halt einfach krass, weil Insigne ist ja, glaube ich, 28, also der ist ja noch nicht mal, der ist ja in seinem besten Fußballalter und hat bei Neapel gespielt und hatte Angebote von Top-Teams, also er hätte so viel besser spielen können. Wieso er sich für Toronto entscheidet, ist halt der Fakt, weil ich glaube, mehr Geld wie bei irgendwelchen europäischen Champions-League-Vereinen hätte, verdient er jetzt auch nicht bei Toronto. Also geht's vielleicht doch einfach, weil er Bock drauf hat. Ja, ist alles so die Frage. Man kann es nicht genau sagen, aber es ist sehr, sehr komisch.
Na gut, spätestens wenn die nächsten Spielergehälter veröffentlicht werden, dann sieht man ja schon mal so den ersten Hinweis, in welche Richtung es geht. Hm. Und ich hoffe zumindest, dass die MLS da schon auch ein kritisches Auge darauf hat, dass da eben nicht zu viel Geld nebenbei noch verdient wird. Und dass man dann entsprechend auch reagiert. Ich glaube zumindest, dass die anderen Clubs, wenn auch Philly das schon so öffentlich kritisiert, dass auch die anderen Clubs da entsprechend kritisch das Ganze beäugen und dann im Blick behalten, ob das tatsächlich so sein kann, wie es ist. Und wenn das jetzt nochmal vorkommt, dann muss die MLS meines Erachtens nach auch darüber nachdenken, die TAM und GAM Rechte ein wenig zu überdenken. Ähnlich auch wie die Rechte für International Spots, weil auch da sieht man teilweise, dass da Slots verwendet werden oder dass da ganz offensichtlich deutlich mehr internationale Spieler im Team sind, als es eigentlich regulär Slots gäbe.
Und siehe Charlotte.
Wo man sich dann schon fragt, wo sie die ganzen Slots hergekauft haben und ob das tatsächlich so Sinn des Ganzen sein soll. Weil die Idee hinter diesen Slots, es gibt ja einen Grund, warum es so entstanden ist, dass man dann quasi eher ein internationales Team aufbaut als ein Team mit Amerikanern, kann man dann halt auch mal kritischer sehen.
Ich finde allgemein, wo wir gerade auch Miami erwähnt haben und das mit Matsudi, wir dürfen ja jetzt nicht vergessen, dass ein weiterer DP zum, ich nenne ihn mal Spaß, aber natürlich Beckham-Club geht. Ich rede jetzt natürlich von Pozuelo. Da ist natürlich auch wiederum die Frage, klar, er ist ein DP, von daher weiß man ja, was er verdient oder welchen Status er hat. Nur, wie will Miami das irgendwie anstellen? Keine Ahnung.
Matuidi ist suspendiert.
Der ja, aber trotzdem, das ist so komisch, das Ganze. Also, ich finde, da verliert die MLS auch so ein bisschen ihre Glaubwürdigkeit dann. Weil man, das hat über Jahre so gut funktioniert. Klar, es kam immer wieder so ein, zwei Stars für Teams und jetzt, seitdem Miami eigentlich da ist, habe ich so das Gefühl, dass es so ein bisschen lockerer gesehen wird, alles drum und dran, oder man mal da ein Auge zudrückt, da mal hier ein bisschen ignoriert, da verschwinden mal noch ein paar Dokumente, in Anführungszeichen natürlich. Ich will da niemandem was unterstellen, aber es ist halt irgendwie komisch, finde ich, dass es halt einfach in der Vergangenheit zwar funktioniert hat, aber jetzt irgendwie nicht mehr.
Ja gut, also mir fällt da ein Team ein, bei dem schon immer mal das Auge ein bisschen zugekniffener wurde. Und dieser Club hat auch ein bisschen mit Miami zu tun. Nämlich ist natürlich LA Galaxy. Und die drei DPs sind ja damals, die sogenannte Beckham Rule, ist ja aufgrund von David Beckham entstanden, damit LA Galaxy sich David Beckham holen kann. Und die MLS ist halt großer David Beckham-Fan und dann drückt man halt bei Miami auch gerne mal ein Auge zu. Klar, mit der Situation im letzten Jahr ist man dann, da kann man dann auch nicht das Auge zudrücken, da muss man dann offiziell mal zugreifen. Aber so richtig schlimm war die Strafe ja dann auch nicht.
Mhm. Aber es wird sich zeigen.
Genau. Was sich auch zeigen wird, sind die nächsten Partien nach unserer kleinen Pause. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Getränke sind aufgefüllt. Und ja, wir haben noch ein bisschen so über die Spiele besprochen und erstmal festgestellt, dass sehr viele Tore gefallen sind. Teilweise. Deswegen werden wir auch jetzt nur die sehr spannenden, interessanten Partien nennen. Und um hier uns ein oder andere Träne zu verkneifen, werden wir auch auf ein paar Spiele verzichten. Dann ja, gehen wir mal weiter. Es war ja Rivalry Week. Einige Partien wurden als Rivalität dargestellt. Einige waren jetzt keine Rivalität, da werden wir vielleicht auch noch kurz drauf ansprechen. Aber was eine Rivalität auf alle Fälle war, war das LA Derby. Was immer ein Spaß ist zuzuschauen, auch dieses Mal. Der LAFC gewann 3-2. 5 Tore in einem Spiel, spannendes Spiel. Der LAFC ging auch früh in Führung mit Cifuentes. Galaxy glich dann aus. Dann machte LAFC wieder mit Cifuentes und Arango das 2 und 3-1 innerhalb von 2 Minuten. Und dann in so kurz vor Schluss, so 80. rum, macht dann die Galaxy noch das 3-2, kam aber nicht mehr ran. Genau, das Spiel an sich, also ich habe jetzt auch nur die Highlights gesehen, aber es sah sehr spannend aus, auch ziemlich ausgeglichen von der Statistik her. Die Galaxy war sogar das leicht bessere Team, was so Zug zum Tor geht oder von den Chancen. Aber gut, der LAFC war halt effizienter vom Tor. So, ja, was ist die Floskel, wenn man es vorne nicht macht, bekommt man es hinten, ne? Habt ihr zu dem Spiel noch irgendwas zu sagen?
Nein.
Nee.
Gut, dann war das mit dem LA Derby. Wenn wir schon bei LA sind, der LAFC ist auch kurz davor, den 11. Deutschen der MLS zu verpflichten. Nämlich, sie wollen Adrian Fein vom FC Bayern holen. Er kommt von der Bayern-Jugend, konnte sich aber auch durch paar Leihen und so nicht wirklich durchsetzen. Und ja, steht jetzt vor dem Wechsel in der MLS. Er trainiert anscheinend schon mit. Es werden, glaube ich, nur noch Medizincheck steht aus, glaube ich, und noch Visa-Modelle oder so werden geklärt. Aber der Wechsel dürfte auch die nächsten Tage durchgehen. Wahrscheinlich, bis die Folge rauskommt, ist er schon durch. Also Adrian Fein wechselt zum LAFC. Ich beug das mal vor, weil ich weiß es ganz genau. Wir beenden die Aufnahme heute und 2 Stunden später wird der Wechsel offiziell.
Ja gut, der Wechsel wäre aber fein.
Oh, wow.
Ach Gott, das hat schon wieder Potenzial zu so vielen Flachwitzen in den zukünftigen Folgen. Feines Spiel, feines Tor. Naja. zu Vancouver, Minnesota gibt's jetzt nicht so viel zu sagen. Minnesota gewann 3-1, Reynoso drehte wieder am Rad und hat das halbe Minnesota-Spiel geleitet. Aber, ja, wie auch schon die letzten 2 Folgen angesprochen, unser Auslandskorrespondent Michi war wieder im Stadion bei den Whitecaps. diesmal habe ich auch wieder was mitbekommen. Grüße gehen raus.
Er hat dich endlich mal informiert.
Oh Mann, nee. Ich würde jetzt eigentlich meinen Kanada-Trip, das ja bei Vancouver Kanada wäre, aber in dem Fall war der Michi da. Okay, Alter. Sorry.
Nee.
Der wird auch nach dem 1000. Mal einfach nicht witziger.
Nee, Daniel, der muss doch nicht witzig werden, das Daniel ist ein Evergreen.
Daniel hat sich jetzt selber in die Scheiße geritten. Das wird er später schon noch merken. So, ja, Michi hat auch zum Spiel gesagt, Minnesota war klar die bessere Mannschaft. Stimmung war auch ganz okay. Leider so vom Ergebnis her halt nicht top. Und ja, man hat es auch ein bisschen gemerkt eben, dass Minnesota einfach stärker war. Aber an sich hat er gemeint, wieder cooles Spiel. Ich glaube, vor Anpfiff war sogar eine Liveband da. Also von dem her, in Amerika ist immer was geboten im Stadion. Und sein Trip ist jetzt auch wieder zu Ende. Mittlerweile müsste er auch schon wieder in Deutschland sein. Das heißt, wer sich hier für uns als Auslandskorrespondent in die USA begeben möchte, meldet euch und berichtet uns.
Was mir übrigens bei Minnesota aufgefallen ist, Kemar Lawrence hat getroffen, also ein Verteidiger, und es ist komplett an mir vorbeigegangen, dass er mittlerweile bei Minnesota ist. Er war ja ursprünglich mal bei den Red Bulls, ist dann gewechselt zu, gut, Anderlecht war nur ganz kurz, aber dann bei Toronto. Weil eine Saison oder zwei? Ich glaube, eine Saison war er nur. Und ist dann jetzt offensichtlich dahin gewechselt. Interessanter Werdegang. Das ist das Problem bei Kemal Lawrence ist immer, das ist eigentlich ein richtig guter Verteidiger. Aber wahnsinnig verletzungsanfällig. Und das ist halt immer das Ärgerliche. Der kann dir im Notfall wirklich den Arsch retten. Aber im anderen Notfall kann er halt auch dafür sorgen, dass er den Rest der Saison verletzt ist. Und dann ist es natürlich immer doof.
Nicht so optimal. Aber Minnesota hat ja auch ein bisschen eine Stürmedünne, sag ich mal, nach dem Abgang ja von Hunau. Sie sind auch unter anderem an Uyo Wang dran, Koreaner von Bordeaux, Stürmer, also von dem her sollten da vielleicht auch bald Stürmerprobleme gelöst werden, aber gut, solange Reynoso das im Mittelfeld klärt, dürfte da nichts anbrennen. Der ist ja gerade die Lebensversicherung. Und er stimmt, Michi hat auch gesagt, er war echt froh, Reynoso zu sehen, weil das ein wunderbarer Kicker ist. Dem zuzuschauen macht angeblich sehr viel Spaß. Von dem her, so wie er zurzeit abliefert, zu Recht. Und ist ja in der MLS nicht umsonst einer der besten Spieler. Ja, und dann hätte ich gesagt, wenn wir schon so in der Reihenfolge sind, kommen wir zu einem anderen, sehr besonderen Derby. In diesem Derby geht es immer sehr grün zur Sache. Und es war, also ich habe viele Nachrichten auf Insta bekommen, dass das Spiel wunderschön war. Sie haben sich alle gefreut, geiles Spiel, super Derby-Sieg. Nämlich Portland gewann 3-0 gegen Seattle. Und ja, was soll man da sagen? Es waren, ich glaube, Niskoda hat in der 24. Minute das 1-0 gemacht. Und dann plätscherte das Spiel so vor sich hin. Oder was heißt plätscherte? Es war schon ein bisschen was zu Gange. Unter anderem gab es auch einen Platzverweis bzw. eine Gelb-Rot für Seattle. Jackson Regan innerhalb von 2 Minuten. Oder was heißt 2 Minuten? Es war halt die Halbzeit dazwischen, aber er hat in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Gelb gesehen und dann 1 Minute nach wieder am Pfiff die Gelb-Rot. Dumm. Naja. Und,
Jein, was heißt dumm? Ich muss mich erstmal einmischen. Ich wollte eigentlich nichts zu dem Spiel sagen, weil ich natürlich ein schlechter Verlierer bin. Nein. Ich finde es lächerlich im Derby, für sowas, dass du für sowas Platz fliegst.
Dumm.
Also, sorry, aber du kommst gerade aus der Halbzeit raus, erwischst halt einen Portland-Spieler und dann dafür Gelb kriegen. Also, sorry, aber das ist ein Witz. Das ist das, was ich auch vor ein paar Wochen erwähnt habe, mit den ganzen unnötigen gelben Karten, wo man für jeden kleinen Dreck Gelb zeigt. Wo es sich jetzt einfach recht, das ist halt einfach schwachsinnig in meinen Augen.
Gerade eben hattest du noch gesagt, zumindest die rote war berechtigt.
Jein, ich hab gesagt, ja, halt, das ist halt ein Portland-Spieler halt getroffen. Ja, May, ich meine, bei jedem anderen Verein würde ich sagen, gut, gehe ich mit, aber das ist, wir reden hier über einen Portland-Spieler, von daher. Natürlich ist sie berechtigt, aber ich finde es halt, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte man schon zeigen können, in meinen Augen.
Na gut, aber gerade in einem Derby musst du meines Erachtens nach eher früher eingreifen als zu spät. Weil wenn du zu spät eingreifst, dann eskalieren solche Spiele einfach so oft, dass es dann ständig diese kleinen Fouls gibt, die aber dann doch irgendwann natürlich auf die Knochen gehen und dann auch für Verletzungen sorgen, beziehungsweise gleitet dir als Spielführer dann halt das Spiel zu schnell aus den Händen. Deswegen, gerade am Anfang, schnell mal zeigen, in die Richtung geht es und nicht weiter und dann beruhigt sich das Spiel auch oder dann bleibt es ruhig.
Ja, dann ist es ja langweilig. Ich meine, Derby ist ja Feuer. Genau deswegen, ich meine, wenn ich in so einem Spiel, wann dann? Einfach mal wirklich die Emotion sein lassen.
Aber dann hätten sie ja im alten DC-Stadion spielen müssen, wenn da Feuer ist im Derby.
Nein, also Seattle hat Frieden verloren, keine Frage. Aber ich meine, letzten Endes, wir reden hier über Derbys und wenn es wirklich richtig actionreich ist im Derby und nicht nur so langweilig wird oder was weiß ich, dann ist es doch kein richtiges Derby. Ich meine, wenn du dich gegenseitig Rudelbildung hast, alles drum und dran, aber es ist noch im Rahmen von harmlosen ist oder irgendwas, wo du wirklich emotional mitgehst, dann ist es für mich ein gutes Derby. Und nicht irgendwie fürs zweite Foul jemanden vom Platz schicken. Ich meine, ich kann auch gerne Acosta nehmen, der sich ein bisschen aufmacht und auch mit rotem Platz fliegt gegen die New York Red Bulls. Ist in meinen Augen genauso überzogen. Wobei es bei euch sogar nicht mal ein Derby war. Von daher. Aber, wie gesagt, wir haben verdient verloren.
Können halt nur in Portland gewinnen, von daher wird sich zeigen, ob es besser wird in Zukunft.
Mhm. Portland und Seattle sind übrigens in der Tabelle jetzt punktgleich. Seattle hat aber zwei Spiele weniger. Also, ja.
Ja, eben.
Dann, Anne, hast du noch was?
Zu dem Spiel nicht, ne.
Auch nicht, gut. Dann hätte ich gesagt, fand ich noch sehr interessant Charlotte gegen Nashville. Habt ihr dieses Spiel gesehen?
Ne.
Könnt ihr euch echt mal die Highlights geben. Waren auch sehr schöne Tore dabei. Vor allem der Elfmeter von Christian Fuchs war sehr gut geschossen. Aber auch das Tor, wer war denn das jetzt? Ich glaube, Swiderski war es. War wunderschön, das 2-0. Und auch dieser Torjubel. Bei Charlotte ist ja so ein Thron bei den Ultras drin, bei der Ultra-Section. Also, da ist halt das große Charlotte-Logo und außenrum sind so Schwerter. Das ist so ein fetter Thron und da dürft, glaube ich, immer der Spieler des Spiels oder so nach dem Spiel Platz nehmen eben und wird dann eben geehrt. Und, als Torjubel rennte eben dann Swiderski dann zu diesem Thron hin in die Zuschauer rein und hat sich dann eben auf den Thron feiern lassen mit den ganzen anderen Spielern. Sah eigentlich ganz cool aus. Ich weiß jetzt gar nicht, gab es dafür Gelb, weil er ja eigentlich in die Zuschauer gerannt ist. Aber er hat tatsächlich keine Gelb bekommen dafür. Was mich wundert, aber ja, war echt ganz schön und glaub auch Hani Mukta hat einen Elfer getroffen. Also ja, zwei deutschsprachige Spieler angetroffen, Österreicher und Deutscher. Und sonst, das war dann zwischenzeitlich 2-1 und dann hat dann noch kurz vor Schluss, innerhalb von 2 Minuten oder so, hat dann Charlotte noch das 3-1 und 4-1 gemacht. Wieder Andre Shinyashiki, den sie ja von den Rapids verpflichtet haben und der seitdem eigentlich fast jedes Spiel getroffen hat. Also Top-Neuzugang, finde ich. Da hat Charlotte absoluten Gewinn gemacht. Und eben, was mir dann auch auffällt, weil wir es ja vorhin angesprochen haben, mit diesen nicht-amerikanischen Spielern und International Slots, habt ihr euch die Aufstellung von Charlotte angeguckt?
Nee, wieso? Ich gucke nebenbei mal.
Da war meines Erachtens nur ein einziger Amerikaner dabei, außer ich übersehe. Na, zwei Amerikaner.
Ja.
Eingewechselt worden sind auch nur zwei. Also insgesamt waren 4 Amerikaner aktiv von 15 verfügbaren Spielern. Also ob das so der Sinn von diesen International Slots ist, weiß ich nicht. Ich will es nicht kritisieren, so klar, aber es gibt diese Regel und die hat halt auch einen Grund, wieso es diese Regel gibt. Und
diese Regel könnte... Diese Regel könnte auch Ryan Rooney übrigens zum Verhängnis eventuell werden, weil auch Staff müssen verschiedene Personen sozusagen dabei sein und darunter eben...
City-Regel.
Genau, und darunter müssen eben auch farbige Personen dabei sein und das ist bei DC gerade nicht ausreichend der Fall, weshalb es da noch zu Schwierigkeiten kommen könnte.
Aber ich glaube jetzt auch gelesen, dass Wayne Rooney überlegt, Rio Ferdinand mitzunehmen. Kennt man auch, Man United-Legende. Ja, mal gucken. Ah, da stimmt, da habe ich da auch wieder Kommentare gelesen. Oh, das ist auch schon wieder so ein Brennfass. Da wird dann halt wieder sowas geschrieben wie, super Regel, wenn man anstatt das bestmöglich besetzte Personal einfach schlechtere farbige Spieler Trainer einsetzen muss oder irgendwie sowas. Das sind schon wieder.
Aber sowas schreiben halt Leute, die Probleme nicht generell betrachten, sondern immer nur punktuell, weil was ist das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist, dass auch gerade im amerikanischen Fußball oftmals halt vor allem die privilegierten Weißen, vor allem natürlich auch die privilegierten weißen reichen Kinder, ja zum Spielen kommen, aber ebenso auch die ganzen Trainer und Betreuer sind in der Regel eher oder fast immer weiß. Und gerade so die Trainer sind in der Regel halt weiß. Und als farbige Person wird's dann halt, oder als People of Color wird's dann halt wahnsinnig schwer, überhaupt an so ein Traineramt zu kommen, weil natürlich an sich die Posten besetzt sind, weil man dir das vielleicht auch gar nicht zutraut. Und dann kann ich schon verstehen, dass man da versucht, mit Regeln das so ein bisschen aufzulockern, beziehungsweise ihnen überhaupt erstmal die Möglichkeit zu geben, ihr Können unter Beweis zu stellen, weil sie es genauso gut können wie andere auch. Und ich überlege gerade, wie viele People of Color wir als Head Coaches in der MLS haben. Das sind nicht viele.
Also mir fällt gerade nur einer ein, nämlich von Chicago.
Ja, ich glaube nämlich auch. Und das zeigt halt das Problem schon wieder ganz gut. Wir haben so wahnsinnig viele Teams in der MLS und nur ein People of Color ist Head Coach. Obwohl, wenn man sich die amerikanische Bevölkerung ansieht, das nicht auf die amerikanische Bevölkerung sozusagen runtergebrochen wird. Weil prozentual müssen es dann mehr sein.
Ja, aber die Frage ist wirklich, muss man das jetzt wirklich als Team erzwingen, nur um es zu haben? Oder sollten einfach mal die Qualität bzw. die Fähigkeiten viel wichtiger sein?
Aber da fängt doch das Problem an. Die Qualität haben solche Menschen genauso wie Weiße.
Ja,
der einzige Punkt ist einfach nur Netzwerken. Und das ist das, was die Weißen halt wahnsinnig gut können. People of Color werden da aber strukturell benachteiligt. Und sowas kannst du halt mit solchen Regeln umgehen.
Nein, ob man irgendwelche Quote oder so einfach muss, weiß ich nicht. Ich meine, wie gesagt, ich habe mich da wirklich gerade komplett falsch formuliert mit Qualität, alles so mit dran. Aber Qualität im Sinne von, hey, der mit den besten Fähigkeiten oder mit dem besten Lebenslauf, sage ich es einfach mal, wo schon Stationen trainiert hat, wo vielleicht aus der Jugend kommt oder so, der soll eher bevorzugt werden als irgendjemand, nur weil er eine besondere Herkunft hat, sage ich jetzt mal. Oder haben wir eigentlich jetzt, ob People of Color oder Weiß. Weil letzten Endes willst du ja nicht diese Person da drin haben in diesem Job, nur weil es so ist, wie sie ist oder weil sie XY als Heimatland hat. Nein, du willst sie ja da haben, weil sie sich diesen Job verdient hat, erarbeitet hat, weil sie die Fähigkeiten oder den Trainerschein und alles drum und dran, weil das passt zu dem Verein.
Ja, und jetzt brechen wir das Beispiel mal auf Wayne Rooney runter und schon sehen wir es ganz deutlich, wie die Situation ist. Was ist die Qualität von Wayne Rooney? Er war Spieler, okay, und er hat jetzt in roundabout anderthalb Jahre ein Team trainiert, was abgestiegen ist. Gut, das war jetzt nicht vielleicht seine Schuld, waren auch die Grundbedingungen, sagt aber auch schon ein bisschen was davon aus, was so seine Qualitäten als solches sind.
Deswegen habe ich ihn ja vorhin kritisiert und gesagt, dass es nichts wird. Von daher.
Und so ist es bei anderen Trainern ja genauso. Da ist doch der Punkt.
Ja?
In der Realität findet da keine Qualitätskontrolle statt, sondern in der Realität sind es einfach Netzwerke, die da wahnsinnig gut ineinander funktionieren und die andere Leute strukturell ausschließen.
Ja.
Das ist halt, also diese Problematik ist halt wahnsinnig kompliziert. Aber wird halt immer so mit ganz laschen Argumenten runtergebrochen auf, ja, Qualität. Aber was hat jetzt Wayne Rooney als Argument mehr als andere Trainer, die auf dem Markt verfügbar sind und die vielleicht beispielsweise im amerikanischen Fußballsystem aufgewachsen sind und dort lange selbst Spieler waren und schon auch bei anderen MLS-Teams zum Beispiel Trainererfahrung gesammelt haben? Da gibt's mit Sicherheit ziemlich viele auf dem Markt, die genauso in diese Position passen würden. Aber die heißen halt nicht Wayne Rooney.
Rooney hat es halt, dass er DC kennt als Verein, von daher. Aber wie ich schon gesagt habe, der wird scheitern, von daher.
Ich weiß nicht, scheitern wird er wahrscheinlich nicht als Trainer, denke ich. Das nicht.
In der aktuellen Situation, in der DC ist, kann er gar nicht scheitern, weil noch schlimmer kann es nicht werden.
Das stimmt.
Die können froh sein, wenn sie die Playoffs erreichen und dann werden sie zu Wayne Rooney sagen, war okay die Saison, du hast quasi das erreicht, was wir erwartet haben. Die werden jetzt nicht mehr von ihm erwarten, dass er den MLS Cup holt, sondern die werden sich wirklich schon freuen, wenn sie in die Playoffs kommen. Und selbst wenn sie nicht kommen, dann werden sie sagen, alles cool, wir machen die Saison weiter, dann bauen wir ein Team gemeinsam auf. Groß scheitern kann er eigentlich nicht, weil die Saison ist jetzt schon richtig kacke für DC. Vor allem mit den Ansprüchen, mit denen sie rangegangen sind.
Ja, mal gucken. Ich glaube, als Rooney dort gespielt hat, haben sie ja dann auch die Playoffs erreicht mal. Also, ja, wieso mal nicht nochmal? Da kann man echt gespannt sein. Aber ja, man dürfte die Erwartungen jetzt auch nicht zu hoch bringen. Es ist ja seine zweite Trainerstation. in der zweiten englischen Liga war halt auch mehr Chaos, wie dass er da ruhiges Umfeld hatte. Jetzt mal gucken, wie er sich dann so schlägt. Und er wird ja dann auch einige, er darf halt dann auch mal Transfers führen und so Zeug. Also, ja, mal gucken, wie er sich schlägt. Da kann man echt gespannt sein. Und, wir wären, glaube ich, dann soweit durch.
Es gibt noch ein Thema? Ein Spiel, was man eventuell erwähnen sollte. Chicago gegen Columbus. Weil, also Chicago hat es, ich glaube, mal wieder geschafft, eine 2-Tore-Führung aus der Hand zu geben und am Ende dann 2-3 zu verlieren. Und ich weiß nicht, also bei Chicago ist jedes Jahr das Gleiche. Chicago ist das letzte Team der Eastern Conference. Über ihnen ist DC United. Also da sieht man, was so die beiden Problemteams sind. Und die gehen immer mit so wahnsinnig großen Ansprüchen in der Saison oder vor der Saison ran, pumpen ihren Kader extrem teuer auf und landen dann am Ende doch auf dem letzten Platz in der Tabelle. Es ist einfach ein grausames Team. Da tun mir wirklich alle Chicago-Fans richtig leid.
Vor allem vor der Corona-Pandemie, als sie in Solskjaer viel zurück sind, war das ja ausverkauft bei 30.000 Fans, 30.000 Karten halt. Und wenn man jetzt so guckt, was jetzt so im Stadion wieder rumgammelt, sage ich mal, sind halt dann auch nur noch so ein paar Überbleibsel. Also, ja.
Man hat die ganze
Euphorie verplempert.
Bei der letzten, also bei der Partie gegen die Crew waren es 15.000.
Ja. Ja, aber es sind halt dann doch nicht so diese 30, weil wie zu Beginn, es ist halt doch immer noch weniger. Klar, jetzt noch viel mehr wie im alten Stadion da außerhalb, aber ja, vor allem in so einem großen Stadion sind halt, klar, 15.000 ist jetzt keine schlechte Zahl, es ist halt trotzdem noch eins der unteren Niveaus in der MLS, aber es verteilt sich halt in dem großen Stadion so dermaßen, ähnlich wie bei den Refs, da kommt halt auch keine Stimmung und nichts auf und da kann man halt nichts machen. Naja, die armen 15.000 müssen jedes Mal so ein Spiel angucken.
Vor allem sind sowohl Chicago wie auch DC United, die auch in der Gesamttabelle die beiden letzten Teams. Vor ihnen sind dann die Earthquakes, die 2 Punkte mehr haben und ein Spiel weniger als Chicago. Das ist wirklich, also Chicago wird dieses Jahr wieder ein heißer Kandidat für den Wooden Spoon. Auf jeden Fall.
Auf alle Fälle. Ja, irgendeine Tradition muss man ja beibehalten, ne?
Eben.
Irgendein Titel muss man gewinnen.
Eben. Ja, und wer dieses Jahr auf alle Fälle keinen Titel gewinnt, ist Kansas. Auch wenn sie dieses Wochenende 2-1 gewonnen haben. Es gab immerhin 3 Tore zu sehen. Ich bin glücklich. War ein schöner Spieltag. Und ein wunderschönes Tor. Die Opis können es doch noch bei Kansas. Also Espinosa, das 1-1 in der 29. Minute. Habt ihr es gesehen?
Ja.
Ich glaube, Anne, du hast
es sogar. Das war nichts Besonderes.
Das ist, wenn du nicht mehr rennen kannst, dann schießt du einfach. In dem Alter völlig verständlich. Wie viele Meter waren das? Bestimmt 25, 30, irgendwo was dazwischen, hätte ich jetzt geschätzt.
Ja, könnte
das sein. Zara hat 60 Metern getroffen, von daher.
Also,
das ist war nichts Besonderes.
Also sagen wir mal so, die Montreal-Verteidigung war extrem dumm und schlecht. Also die haben zu zweiten Ball verloren und dann rennt halt ein Espinosa los. Die Montreal-Spieler holen ihn zwar ein, weil er ist ein Opa, aber er merkt, dass die bei ihm sind und dann schießt er einfach mal drauf, schlänzt den Ball aus dem Entfernung über den Keeper ins Tor rein. Wunderschön. Schaut es euch an in den Highlights. Kann ich echt nur weitergeben. Und mit so einem schönen Tor beende ich auch gern eine Folge. Außer ihr habt noch ein Thema oder irgendwas zum Ansprechen.
Nee.
Dann, Anne, du?
Nee, auch nicht.
Rundum zufrieden. Dann, spendet Daniel virtuellen Trost, damit er diese Niederlage verkraften kann. Dass er zur nächsten Folge wieder positiv über Seattle berichten kann, wie so immer, diese Erfolgsfans. Und sonst hören wir uns nächste Woche wieder. Besucht uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, Instagram und Twitter, MLS Supporters Germany oder Box to Box auf Facebook und Twitter, beziehungsweise US Soccer News. Sonst bewertet gern unseren Podcast auf Spotify. Dies ist ja möglich. Oder lasst gern auch Feedbacks da auf Twitter, Instagram, Facebook oder auch bei iTunes oder den ganzen Podcast-Seiten kann man ja teilweise auch Feedbacks da lassen. Würden wir uns sehr gerne freuen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, über die wir reden sollen, teilt sie uns gern mit. Und dann hoffe ich, habt noch eine schöne Restwoche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bye bye.
Tschüss.
Vincent, ich erinnere dich nur ungern, aber Daniel hat die letzten 2 Wochen sich immer über dich lustig gemacht und über Kansas. Also keine virtuellen Hugs für Daniel.
Okay. Daniel, du kleiner piss dich von deinem scheiß hohen Ross. Kansas hat gewonnen, Seattle hat verkackt. Verpiss dich aus der MLS, du Loser. Okay, ich glaube, das muss man piepen.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.